SWR 2 Leben. Kolumbien befindet sich im Krieg mit sich selbst. Daran sterben jeden Tag 14 Menschen, jedes Jahr 5000.
Bueno, para mí ese fue el peor día de mi vida. Para mí eso fue como la acabación del mundo, ¿verdad?
Der 19. Mai 2002 war der schlimmste Tag meines Lebens.
Eso que pasó ese 19 de mayo del 2002.
An diesem Tag ist die Welt für mich untergegangen. Von einem Moment auf den anderen tauchte eine bewaffnete Gruppe bei uns auf.
Yo estaba al frente de una vecina llevando algunas cosas de la casa.
Ich war gerade bei einer Nachbarin.
Cuando llegaron ellos a la casa.
Sie sind gekommen und haben meinen Vater und meine drei Brüder entführt. Meine Mutter und meine Schwestern sperrten sie in ein Zimmer. Vater und Brüder wurden geschlagen, mussten ihre Kleider ausziehen und wurden verschleppt. Seitdem hat sich unser Leben komplett verändert.
Seit Mitte der 1960er Jahre befindet sich Kolumbien in einem Krieg, der von kurzen Unterbrechungen abgesehen bis heute andauert. Eine privilegierte Oberschicht besitzt bis zu 90% des Landes. Linke Guerillagruppen kämpfen für eine gerechte Landvergabe. Landbesitzer finanzieren paramilitärische Gruppen, die an der Seite des Militärs gegen die Guerilla kämpfen. Die Zivilbevölkerung gerät immer wieder zwischen die Fronten.
Bueno, mi nombre es Nelly Flores Durán.
Mein Name ist Nellys Flores Durán.
Soy ama de casa.
Ich bin Hausfrau, 32 Jahre alt und habe drei Kinder.
Tengo tres hijos. Mi hermano mayor tenía 24 años.
Mein ältester Bruder war 24 Jahre, der mittlere 21 und der jüngste 16 Jahre alt. Ich war damals 14.
Era un menor de edad, un niño.
Mein jüngster Bruder war noch ein Kind, das es nicht verdiente zu sterben. Was hat mein Bruder wohl gespürt in diesem Moment?
Sowohl die Paramilitär als auch die Guerilla verbreiten Angst und Schrecken. Beide Seiten verüben Massaker und entführen Menschen, um mit dem Lösegeld ihren Kampf zu finanzieren. Millionen von Kolumbianern wurden zu Flüchtlingen im eigenen Land. Über 200.000 Tote gab es bislang, die meisten waren Zivilisten. Zehntausende werden vermisst. Trotz mehrfacher Friedensvereinbarungen in den letzten Jahrzehnten, die letzte mit der größten Guerillagruppe FARC fand 2016 statt, geht der gewaltsame Konflikt in Kolumbien weiter. Seit kurzem nehmen politisch motivierte Morde sogar wieder zu.
Cuando llegó esa gente, o sea, los amarró, los tiraron al piso. Los amarraron y se los llevaron.
Nachdem die Paramilitär meinen Vater und meine Brüder verschleppt hatten, sind meine Mutter, meine Schwestern und ich sofort ins nächste Dorf und sprachen mit den Regierungssoldaten. Aber die haben uns nicht geholfen. Für uns hat sich alles verändert. Vorher hatten wir ein Stück Land, ein Haus und wir waren eine Familie, das war das Wichtigste. Meine Mutter ist damals verrückt geworden. Sie wollte sich vor Autos werfen. Wir mussten sie fesseln, damit sie das nicht tut. Wir sind dann in die Stadt Valledupar gezogen und mussten alles zurücklassen. Wenn wir nach Hause zurückgekehrt wären, hätten sie uns auch umgebracht. Ich konnte nicht mehr weiter zur Schule gehen. Wir haben die Hoffnung nie aufgegeben, meinen Vater und meine Brüder vielleicht doch noch lebend zu finden. Wenn du nicht siehst, dass jemand tot ist, hoffst du, denjenigen wiederzusehen. Aber als die Paramilitär ihre Aussagen vor Gericht machten, wussten wir, dass mein Vater und meine Brüder tot sind. Es gab keine Hoffnung mehr.
Valledupar ist die Hauptstadt des Departamento del Cesar im Nordosten Kolumbiens. Um die Jahrtausendwende fanden in dieser Region besonders heftige Kämpfe zwischen der Guerilla und dem Paramilitär statt. Auf dem Friedhof der Stadt wurden viele Menschen, die damals verschwunden sind, begraben. Viele Gräber tragen keine Namen, weil die Identität der Toten nicht festgestellt wurde. Eine Friedensvereinbarung mit der damaligen kolumbianischen Regierung führte dazu, dass 2003 tausende paramilitärische Kämpfer ihre Waffen abgaben. Ihre Mitarbeit im Friedensprozess und bei der Aufarbeitung von Gewalttaten waren Bedingungen für einen Strafnachlass und eine maximale Gefängnisstrafe von 5 bis 8 Jahren.
Seit den Aussagen der Paramilitär vor Gericht wissen wir, dass alles wegen der Kohle geschah. Deswegen haben sie unsere Brüder und unseren Vater getötet, weil unter unserem Land Kohle liegt. Nur die Überreste meines jüngsten Bruders, der mit 16 Jahren noch am Tag seiner Verschleppung getötet wurde, haben wir gefunden. Der Schädel hatte einen Einschuss. Wenigstens konnten wir seine Überreste beerdigen. Nachdem die Paramilitär ihre Waffen abgegeben hatten, sagten sie aus, wie sie getötet hatten und wo mein Bruder begraben ist. Das ist alles wegen der Kohle passiert. Damals wussten wir zwar, dass unter unserem Land Kohle liegt, aber wir hatten keine Ahnung, dass es so viel ist, dass es sich lohnt, Minen zu bauen. Deswegen haben sie die kleinen Bauern umgebracht.
Seit Jahrzehnten wird im Departamento del Cesar Kohle abgebaut. Um die Jahrtausendwende erwarben multinationale Konzerne wie Drummond aus den USA und das Schweizer Unternehmen Glencore mit seiner Tochterfirma Prodeco die Schürfrechte. Zur gleichen Zeit eskalierte der Krieg zwischen den linken Guerilla und den rechten Paramilitär. Die Guerilla entführte Mitarbeiter der Kohlefirmen, um Lösegeld zu erpressen, und sie überfiel Kohletransporte. Die Paramilitär verteidigten die Interessen der Firmen und Großgrundbesitzer und bekämpften die Guerilla. Die kolumbianische Regierung unterstützte damals noch offen die paramilitärischen Truppen, da das reguläre Militär nicht in der Lage war, die Guerilla zu besiegen. Die Paramilitär erledigten die schmutzige Arbeit. Sie vertrieben die Menschen von ihrem Land und töteten.
Volvemos en Colombia, comparece ante un juez de la República el paramilitar Manuel Alcides Mato alias El Samario.
Einer der ranghöchsten paramilitärischen Kommandanten im Departamento del Cesar war Alcides Manuel Matos Tabares alias El Samario. Mehr als 150 Menschen brachte er selbst um und er gab hunderte Morde in Auftrag. Da er gegen Kämpfer und Kommandanten der Paramilitär vor Gericht aussagte, konnte er nach dem Friedensschluss 2003 eine Vereinbarung mit der Regierung aushandeln. Weil er sich nicht selbst der Polizei stellte, sondern festgenommen wurde, musste er zwar mehr als die Maximalstrafe, aber insgesamt trotzdem nur 12 Jahre für seine Verbrechen ins Gefängnis. 2017 wurde El Samario freigelassen. Nun besucht er zum ersten Mal die Orte seiner Verbrechen.
Cuando yo ingreso aquí a esta zona,
ich bin damals mit einem klaren Auftrag in die Region Cesar gekommen. Ich hatte eine Liste, die mir von meinem Kommandanten gegeben wurde. Darauf standen mehrere hundert Namen von Personen, die scheinbar mit der Guerilla zusammenarbeiten und deswegen umgebracht werden sollten. Am Anfang habe ich ganz allein gearbeitet. In einem Monat tötete ich 42 Menschen. Ich habe damals bei Polizisten, beim Militär und beim Bürgermeister gewohnt. Dann baute ich eine Gruppe auf. Mehrere Soldaten haben mit mir zusammengearbeitet. Wir haben die Verdächtigen gefoltert, bei lebendigem Leib verbrannt, ihnen die Fingernägel herausgerissen. Die Menschen haben um ihr Leben gefleht. Wir brachten alle um, weil das der Befehl war. Uns wurde gesagt, dass sie Feinde sind. Wir haben Schreckliches gemacht. Alles, was du dir vorstellen kannst. Damals war ich der Kommandant El Samario. Ich hatte Macht. Alle hatten Angst vor mir. Heute komme ich als Alcides zurück. Das ist mein richtiger Name. El Samario darf nicht mehr existieren.
Opfer in diesem Krieg waren nicht nur die Guerilleros. Viele Getötete hatten mit der Guerilla nichts zu tun. Es ging noch um etwas ganz anderes, die Kohle. Unter dem Vorwand der Guerilla-Bekämpfung wurden tausende Menschen von ihrem rohstoffreichen Land vertrieben und getötet.
An den Fall El Prado erinnere ich mich noch gut. Es war schrecklich, wie wir die Menschen verschleppt und später getötet haben. Vom Grundstück El Prado bis zur Finca muss man knapp 2 Stunden gehen. Wir haben die Männer und den Jungen gefesselt dorthin gebracht und in einen Kuhstall gesperrt. Später haben wir sie gefoltert, geschlagen und nach der Guerilla gefragt. Sie sagten, dass sie mit der nichts zu tun haben. Unser Kommandant hat den Jüngsten mit einem Kopfschuss umgebracht. Die anderen fingen an zu weinen und sagten, dass sie von nichts wissen. Dann hat der Kommandant mir befohlen, einen anderen zu töten, damit sie anfangen zu reden. Ich habe die 2. Person auch mit einem Kopfschuss getötet, mit einer Walter P99. Man hatte uns befohlen, die Leute von ihrem Land zu vertreiben und umzubringen.
Lo curioso de todo eso es que todas estas tierras, después que pasa la masacre, la desaparición,
nach den Vertreibungen und Massakern gingen die Grundstücke in den Besitz der Familien von paramilitärischen Kommandanten über. Sie waren dann die neuen rechtmäßigen Eigentümer. Die Expansion der Kohleunternehmen fand zur selben Zeit statt wie die Massaker. Die Unternehmen haben all diese Ländereien erworben. Wenn ich heute zurückschaue, erkenne ich die Zusammenhänge. Wir wurden benutzt. Sie haben sich der Paramilitär bedient, um die Kohlevorkommen ausbeuten zu können.
In 1999, production has grown to 7 million metric tons. And in 2000, the mine is expected to produce 10.7 million metric tons.
Wir haben nicht direkt für die Kohleunternehmen gearbeitet. Wir bekamen kein Gehalt und hatten auch keinen Betriebsausweis. Aber es gab andere Wege. So haben wir Gelder erhalten, um unsere Gruppe zu finanzieren. Krieg ist sehr teuer. Alle haben die Paramilitär finanziert. Unter dem Vorwand, dass wir die Kriminalität und die Guerilla bekämpfen.
Nach der Friedensvereinbarung im Jahr 2003 wurden erste Vorwürfe laut über eine Zusammenarbeit zwischen den Kohleunternehmen und den paramilitärischen Gruppen im Departamento del Cesar. Kohle aus Kolumbien wird weltweit exportiert. In die USA, nach Südamerika, nach Europa, auch nach Deutschland. Einer der Hauptabnehmer ist neben RWE und Uniper die EnBW, Energie Baden-Württemberg in Karlsruhe. Hans-Josef Zimmer ist einer der Vorstandsvorsitzenden.
Wir beziehen schon seit vielen Jahren Kohle aus Kolumbien. Und momentan beziehen wir sehr viel Kohle aus Russland. Das hängt sehr davon ab, wie die Kohlepreise in den jeweiligen Ländern aufgerufen werden. Und von daher kann es sich auch ändern, dass wir wieder mehr Kohle aus Kolumbien beziehen. Natürlich bedauern wir sehr, dass es auch in Kolumbien immer wieder zu Dingen kommt, wie paramilitärische Einsätze, Menschen verschwinden. Das sind Dinge, die müssen aber in Kolumbien gelöst werden. Wir unterstützen dabei, wir reden mit NGOs, wir reden mit den Produzenten vor Ort, wir bieten unsere Hilfe an, aber am Ende des Tages müssen solche Dinge von der kolumbianischen Justiz aufgearbeitet werden. Mehr können wir nicht tun. Ich denke, die Justiz ersetzen in Kolumbien, das ist nicht die Aufgabe der EnBW. Wenn die Standards, die wir gesetzt haben in der Kohlebeschaffung, nicht eingehalten werden, würden wir von diesen Lieferanten keine Kohle beziehen. In dem Moment spielt der Preis keine Rolle. Es gibt dann im Weltmarkt andere Möglichkeiten, Kohle zu beziehen.
Die 4 großen Konzerne, die im Nordosten Kolumbiens Kohle abbauen, sind CNR, Colombian Natural Resources, Cerrejón, Drummond und Prodeco. Der Umsatz, den sie pro Jahr erwirtschaften, beträgt ca. 15 Milliarden US-Dollar. Mark McManus, Geschäftsführer von Prodeco, einer Tochterfirma des Schweizer Unternehmens Glencore.
About 80 million tons of the coal goes out of Colombia each year. It's the fourth, fifth largest producer in the world of export coal.
Knapp 80 Millionen Tonnen Kohle werden jedes Jahr exportiert. Kolumbien ist der viert- oder fünftgrößte Kohleproduzent der Welt. Prodeco hat nie mit Kriminellen wie dem Paramilitär zusammengearbeitet. Dafür gibt es keine Beweise. Es hat sich herausgestellt, dass viele Aussagen der Paramilitär Lügen sind. Einige lokale Landbesitzer klagen, dass sie vertrieben wurden. Momentan ist ein Prozess im Gange. Es wird geprüft, ob die Anschuldigungen zutreffen. Wir beobachten das genau und hoffen, die Wahrheit herauszufinden.
Als sie festgestellt haben, dass so viel Kohle unter der Erde liegt, warum haben sie uns nicht einfach gesagt, dass wir gehen sollen? Man kann doch wegen der Kohle keine Menschen töten. Heute gehört das Land nicht mehr uns. Wir sind nie mehr dorthin zurückgekehrt. Jetzt besitzt die Mine, das Bergbauunternehmen, unser Land.
No podemos vivir todo el tiempo así como vivimos. Vivimos mal.
Wir können nicht so weiterleben wie bisher. Wir lebten schlecht. Wir waren schlecht. Wir wollen unsere Seele befreien. Das ist schwierig, aber man hat keine Ruhe, bis man seinen Opfern nicht die Wahrheit erzählt hat, warum die Dinge so geschehen sind.
Ich werde niemals verzeihen können. Aber nach einer gewissen Zeit wurde der Hass weniger. Als ich die Gerichtsprozesse verfolgt habe, habe ich verstanden, dass die Paramilitär Befehle befolgten. Früher war mir das nicht klar. Lange wollte ich nur Rache üben. Ich wollte die Täter nur treffen, um sie umzubringen.
Nach 17 Jahren ist Nellys Flores zum ersten Mal wieder auf dem geraubten Land ihrer Familie. Nur noch Überreste des Hauses, in dem sie aufgewachsen ist, sind zu sehen.
Es ist traurig, was von unserem Haus geblieben ist. Alles ist kaputt. Hier war das Zimmer unserer Mutter. Und da unser Zimmer. In der Mitte des Hauses war das Bad. Das ist der Baumstamm, an den sie gefesselt wurden. Dort hat man meinen Vater und meine Brüder auf den Boden geworfen und geschlagen. Sie mussten die Hemden und Schuhe ausziehen.
Im September 2018 versuchten knapp 100 ehemalige Landbesitzer aus dem Bezirk El Prado, darunter auch Nellys Flores, die Kohlemine von Prodeco zu besetzen. Sie wurden von Mitarbeitern der Firma daran gehindert. Prodeco nahm auf seiner Homepage Stellung.
El Prado befindet sich nicht im Besitz von Prodeco und es besteht auch kein Interesse daran, dieses Land zu besitzen. Incoder, die Behörde für ländliche Entwicklung, hat von Prodeco eine Strafzahlung von 1 Million Euro gefordert, welche Prodeco auch vorgenommen hat. Das Geld wurde von Incoder jedoch nicht an die Erstbesitzer des geraubten Landes, sondern an die Zweitbesitzer, die Paramilitär, ausbezahlt. Prodeco hat daraufhin Klage gegen Incoder erhoben.
Für die Familie Flores wird eine Rückgabe ihres Landes dadurch noch schwieriger. Prozesse gegen staatliche Institutionen sind langwierig und aufgrund der weit verbreiteten Korruption in Kolumbien selten von Erfolg gekrönt. Alcides Matos alias El Samario trifft sich mit seinem ehemaligen Kameraden El Pigua an einem Massengrab der Paramilitär.
Hier haben wir Leichen vergraben. Was denkst du, Pigua, wie viele es sind? Sicher 100 oder mehr. Erinnerst du dich an El Prado? Kannst du bei der Suche nach den Verschwundenen helfen? Ich war beim Beerdigen der Leichen nicht dabei. Ich weiß, wo sie sich befinden. Ich war erst vor kurzem wieder dort.
Ehemalige Paramilitär werden von Gemeinden und Organisationen bezahlt, wenn sie bei der Suche nach den Verschwundenen mitarbeiten. Für viele ist das eine gute Verdienstmöglichkeit, auch für El Samario. Schon im Gefängnis begann er, den Kontakt zu den Angehörigen seiner Opfer aufzubauen. Doch während unseres Aufenthalts in Kolumbien bricht er den Kontakt zu uns überraschend ab. Er ist nicht mehr erreichbar. Auch seine Familie weiß nicht, wo er sich aufhält. Er lässt uns mitteilen, dass er sich weiter an der Suche nach den Überresten seiner Opfer beteiligen würde, wenn wir eine hohe Summe dafür bezahlen. Es wird klar, dass El Samario Frieden und die Aufarbeitung der eigenen Geschichte nur dann interessieren, wenn er einen finanziellen Vorteil davon hat. Wir führen daraufhin die Suche nach den Verschwundenen mit seinem Ex-Kameraden El Pigua fort, ohne Bezahlung.
Hier haben wir Leichen vergraben. An dieser Stelle müssen wir graben, um die Überreste zu finden.
Nellys jüngster Bruder wurde gefunden und von der Familie identifiziert. Anfang 2019 ordnete der Staatsanwalt in Valledupar die Wiederaufnahme des Falls El Prado an. Neue Zeugenaussagen führten dazu, dass wieder Hoffnung besteht, die Überreste von Nellys Vater und den beiden anderen Brüdern zu finden. Bei einer Ausgrabung durch das CTI, das Forensische Institut Kolumbiens, begegnet Nellys Flores zum ersten Mal El Pigua, dem Mann, der bei den Morden anwesend war.
Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Was ist damals passiert?
Der Jüngste wurde zuerst umgebracht, um die anderen zum Reden zu bringen.
Mein kleiner Bruder.
Genau, der Kleinste.
Und Sie waren dort, als es passiert ist?
Ja. Der ältere Herr hat einen Infarkt bekommen. Einer von uns sagte, dass er tot sei. Ein anderer hat trotzdem auf ihn geschossen. Ich habe dann den Bagger geholt, um sie zu beerdigen.
Hat El Samario jemand von meiner Familie getötet?
Er hat zwei umgebracht.
Die älteren Brüder?
Ja.
Die Suche nach den Überresten der Ermordeten muss sehr vorsichtig durchgeführt werden, da Spuren verwischt werden können. Ein Bagger trägt eine Erdschicht nach der anderen ab. Sobald es Anzeichen auf menschliche Überreste gibt, wird die Arbeit per Hand fortgesetzt. Oft graben Angehörige sogar selbst.
Ich habe die Hoffnung, dass wir, so Gott will, sie alle wiederfinden. Dann hätten wir einen Ort, wo wir sie besuchen oder einfach nur sagen können, dass dort unsere Angehörigen begraben sind. Die Suche hätte nach 17 Jahren ein Ende und wir könnten wieder zur Ruhe kommen.
Seit August 2018 regiert in Kolumbien die rechtskonservative Partei Centro Democrático von Iván Duque. Seitdem formieren sich im ganzen Land erneut paramilitärische Gruppen, die wieder damit beginnen, Menschen von ihrem Land zu vertreiben und zu töten. Duques Partei ist in der Vergangenheit immer wieder in Verbindung mit dem Paramilitär gebracht worden. Im September 2019 haben zudem einige ehemalige FARC-Kommandeure den Guerillakampf wieder aufgenommen. Ein erneutes Zuspitzen der Gewalt zwischen linken und rechten Gruppierungen scheint unausweichlich –